um ein faschistisches System zu errichten, braucht es natürlich gewisse Werte und Werte, auf die man auch stolz sein kann. Und das sind im Völkischen Werte, die mit einer demokratischen Grundordnung in der Regel kaum Überschneidungen haben.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Fabian Grischkat ist Newsflanzer. Das heißt, dass er politischen und gesellschaftlichen Content vor allem für Gen Z erstellt. Er erklärt, was ein Zapfenstreich ist, klärt über AfD-Großspenden auf und fragt nach, wie Gen Z-tauglich eigentlich die Parteien sind. Seine Videos werden mehrere tausend Mal geklickt, auf Insta und auf TikTok. Vor einem Jahr meldet er den Begriff Stolzmonat beim Europäischen Marken- und Patentamt an und vertreibt seitdem T-Shirts mit der Aufschrift. Fabian? Wie war denn der Pride Month 2025 so für dich?
Aber bisher eigentlich ganz angenehm. Es ist natürlich für mich immer ein wenig stressig, da man in dieser Zeit als queerer Creator so ein bisschen der heilige Gral für alle ist, die irgendwas zu dieser Thematik machen möchte. Mittlerweile weniger von Unternehmensseite, dass sich da einige leider zurückziehen. Ich war zwar nie ein großer Fan von Unternehmen im Pride Month, aber die Gegenbewegung, die wir jetzt sehen, auch vor allem diese Trumpische Gegenbewegung, die ist unschön und ich vermisse es fast schon ein wenig, irgendwelche ominösen Anfragen von Unternehmen im Pride Month zu erhalten, die wir meistens dann natürlich absagen. Aber genau, mit der Stolzmonat-Aktion habe ich da auch ordentlich zu tun, aber dennoch fand ich es bisher eigentlich ganz angenehm. Man muss ja aber auch sagen, in Deutschland beginnen die großen Pride-Paraden, wie zum Beispiel Berlin oder Köln, auch immer erst einen Monat später. Also der Juni ist so eher so der politische Teil, den wir damit abräumen. Und der Juli, da sind dann die großen Paraden und Festlichkeiten. Und ihr könnt mich gerne noch mal Anfang August fragen, wie es mir dann geht. Wahrscheinlich bin ich dann etwas müder als heute.
Ja, also man kennt dich auch vor allem mit dem Begriff Stolzmonat. Und wenn man schon über Stolzmonat redet, frage ich mich eigentlich, was bedeutet Stolz sein für dich?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe ja den Begriff Stolzmonat angemeldet, da er für mich einfach nur die reine deutsche Übersetzung des Wortes Pride Month ist. Und wir gesehen haben, dass in rechtsextremen Kreisen man versuchte, den Pride Month zu kapern und eben den Stolzmonat als Gegenentwurf zu präsentieren, der nicht auf die Errungenschaften und zum Beispiel rechtlichen Gleichstellungen von queeren Menschen hinweist, sondern Nationalstolz und in Teilen auch völkische Interessen in den Vordergrund schiebt. Und das habe ich von Anfang an nicht ganz verstanden. Also natürlich fand ich es erstmal frech, was dort versucht wurde. Zugleich ich aber auch nie ganz das Fundament des Nationalstolz sich für mich erschlossen hat. Also stolz ist man ja in der Regel auf eine Leistung. Wenn ich früher, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, Bundesjugendspiele, wahrscheinlich heißt das mittlerweile anders, aber gibt es in einer ähnlichen Form. Das war furchtbar. Habe ich immer gehasst, habe gehofft, dass ich an dem Tag krank bin. Aber
Oh.
meistens war du nix, meistens war ich's dann leider doch nicht. Aber wenn ich dann doch mal irgendwie eine Bronzemedaille oder so abgeräumt habe, dann war ich ja schon stolz darauf. Oder wenn ich konnte überhaupt nicht werfen. Ist auch so ein Klischee bei queeren Menschen, aber in meinem Fall trifft es wirklich zu. Also ich kann einen Ball kaum ein paar Meter weit werfen. Aber wenn ich dann doch mal irgendwie 10 Meter und nicht nur 8 Meter geschafft habe, da war ich schon stolz drauf. Eben auf etwas, was man ja selbst schafft und kreiert. Ja, und Nationalstolz, also dass man da auf die Welt gesetzt wird, irgendwo zwischen Flensburg und dem Bodensee. Das hat sich mir eben nie ganz erschlossen. Und auch im Pride Month feiern wir nicht nur unser queeres Dasein. Dafür können wir im Endeffekt auch nicht. So sind wir. Das ist unsere Orientierung oder unsere Identität. Aber wir sind stolz darauf, dass wir eben diesen Kampf der Gleichberechtigung seit jetzt mittlerweile Jahrzehnten führen, dass wir da auch weltweit Erfolge sehen, dass es weltweit aber auch einen Backlash momentan gibt. Und wir doch stolz auf die mutigen Kämpfer in allen Ländern dieser Welt sind, Kämpferinnen und Kämpfer, die sich eben nicht unter kriegen lassen und die dafür einstehen, dass Menschen frei lieben können und leben können. Und darauf bin ich stolz. Ich weiß, es ist in Deutschland ein schwieriger Begriff und zu Recht. Also wenn ich dieses Wort höre, dann zuckt da auch was bei mir zusammen. Und ich glaube, dieser Reflex ist total gut. Den dürfen wir uns auch nicht abgewöhnen aus unserer historischen Verantwortung heraus. Und doch darf man ja auf gewisse Dinge stolz sein und eben in berechtigter Weise stolz sein. Aber Nationalstolz, wie gesagt, bis heute ist das Konzept für mich nicht ganz klar.
Und als du dann gemerkt hast, dass der Begriff Stolzmonat von dieser rechtsextremen Bubble genutzt worden ist, wie war das dann für dich? Also dachtest du dir jetzt so, okay, was geht hier jetzt ab auf einmal?
Ja, das, genau das. Es war total verwunderlich. Normalerweise, wenn man am 1. Juni, also am ersten Tag des Pride Months, die sozialen Netzwerke öffnet, dann sieht man da viele Regenbogenflaggen. Dann sieht man auch die ominösesten Unternehmen, die sich auf einmal aber auch mit Regenbogenflaggen schmücken. So, das kannten wir. Das meine ich auch mit vorhin. Da bekommt man immer ganz viele Anfragen und dann lehnt man die in der Regel eigentlich alle ab. Aber das war so das Standardprozedere. Und auf einmal öffnet man da vor allem soziale Netzwerke wie zum Beispiel X und sieht ein Meer aus Deutschlandflaggen, was einen da wirklich überschwemmt. Und also die erste Reaktion war so eine Art, ja, war fast schon gelähmt und verwirrt. Und man wusste gar nicht, wie man das genau einordnen soll. Man braucht ja auch, also heute wissen wir, wer das alles initiiert hat. Heute wissen wir, wie diese Akteure untereinander agieren, strukturiert sind, welche Verbindungen es gibt. Aber als ich das erste Mal am 1. Juni 2023 darüber stolperte, da war mir noch überhaupt nichts klar. Und wie gesagt, du brauchst einen Moment, um dich erstmal zurechtzufinden, wer teilt da gerade was, und dann natürlich als Journalist fängst du an, so ein bisschen zu recherchieren, mal zu gucken, genau, wie diese Konten da in Verbindung stehen. Ja, und ich habe, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass das eine potenzielle Gefahr darstellt. Ich meine, wir leben in Zeiten, wir sind ja hier in einem jungen Format. Ich glaube, Taylor Swift-Fans sprechen ja immer von Era. Da gibt es ja so verschiedene Eras. Und also wir leben nicht in der Era of Democracy, um es in Taylor Swift-Sprache zu sagen. Wir leben eher in so einer Ära der Autokratien. Auch in Deutschland merken vor allem auch junge Menschen lange schon, dass da was ist, dass da sich Dinge in eine sehr negative Richtung entwickeln. Und vor allem junge Menschen und auch junge Männer sind anfälliger geworden in den letzten Jahren für zum Beispiel so rechtsextreme Erzählungen und Theorien. Und sowas wie der Stolzmonat, auch anfangs noch sehr mitgetragen von einem Politiker wie Maximilian Krah, der ja auch schon mal auf TikTok gesagt hat, echte Männer sind rechts und echte Männer machen das. Und wenn du ein echter Mann sein willst, ja, ich verdrehe da auch die Augen. Aber es gibt eben junge Männer, die sehnen sich nach Identität und die finden die nicht bei mir, nicht bei dir, sondern tatsächlich bei Rechtsextremisten. Und das führt am Ende zu Hasskommentaren online, das führt aber auch zu Hass in der realen Welt, da steigen Kriminalstatistiken und das beginnt oder wird vorangetrieben, diese geistigen Brandstifter, von denen man dann spricht, mit solchen Aktionen wie dieser rechten Stolzmonatkiste. Und jetzt habe ich schon sehr lange gesprochen, du darfst wieder eine Frage stellen, nur das war so ein Beweggrund, dass ich dachte, man kann ja mal versuchen, da zumindest einen Fuß in die Tür zu setzen.
Was glaubst du eigentlich, worauf denn so rechte Menschen stolz sind, genau? Und dann kommen die Menschen halt mit, ja, wir nehmen jetzt quasi Pride Month und machen das zum Stolzmonat, das ist jetzt unser eigenes Ding. Aber worauf sind die denn eigentlich stolz? Hast du da eine Vermutung darauf?
Das habe ich bis heute nicht ganz verstanden. Also natürlich, wenn man sich auch Theorien anschaut von, ich möchte jetzt hier nicht Erich Fromm groß auspacken, aber auch sein autoritärer Charakter, den er vor vielen Jahrzehnten schon beschrieben hat. Also warum sehnen sich Menschen zum Beispiel nach einer starken Führungsrolle, um die Verantwortung abzugeben? Wie werden sie da auch hörig? Und was schlummert eigentlich in einem jeden möglicherweise von uns, dass wir potenziell immer zu jedem Zeitpunkt der Geschichte in den Faschismus abdriften können. Und eben als Grundlage dessen, also um ein faschistisches System zu errichten, braucht es natürlich gewisse Werte und Werte, auf die man auch stolz sein kann. Und das sind im Völkischen Werte, die mit einer demokratischen Grundordnung in der Regel kaum Überschneidungen haben und sich ganz klar widersprechen. Ich glaube, um mal von dem Begriff Stolz ein wenig wegzukommen, es ist vor allem eine gewisse Unsicherheit, die ich da spüre, gerade bei den jungen Akteuren. Und ich möchte die nicht einfach fallen lassen. Ich glaube, wir haben uns das zu lange zu einfach gemacht, dass wir gedacht haben, das ist eine ganz, ganz, ganz kleine Gruppe. Es ist eine kleine Gruppe, das ist noch eine kleinere Minderheit als queere Menschen. Aber diese kleine Gruppe wurde doch sehr laut in den letzten Jahren und rekrutiert und wird radikaler. Wie gesagt, wir sehen die ansteigende Kriminalstatistik. Queere Menschen, Menschen wie ich, bekommen deutlich häufiger heutzutage aufs Maul als zum Beispiel noch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren oder sogar vor 20 Jahren. Wir haben da eine unglaublich erschreckende Entwicklung. Und diesen jungen Menschen jetzt einfach nur vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, ja, total bescheuert, was ihr da macht, haut mal ab. Das ging möglicherweise mal eine Zeit lang vermeintlich gut, aber dadurch haben sich diese Kreise eben noch mehr radikalisiert und isoliert und wir kommen kaum noch an die ran. Und da denke ich immer an Michel Friedmann, der des Öfteren ja schon gesagt hat, dass er immer dafür kämpft, dass nie aus einem Jemand ein Niemand gemacht wird. Und ich glaube, wir auf der demokratischen Seite dürfen eben auch nicht aus jungen Männern, die gerade abdriften, aus einem Jemand ein Niemand machen. Und das ist eine harte Antwort und die ist auch nicht einfach, aber ich denke, wir müssen mehr gerade diesen jungen Männern auch die Hand reichen und versuchen, sie da aus diesem rechten Sumpf wieder rauszuziehen. Oder wir sollten zumindest versuchen, uns mit den Sorgen auseinandersetzen. Also warum befinden sich vor allem junge Männer in so einer Identitätskrise? Und wieso landen sie am Ende bei sogenannten Rattenfängern wie einem Maximilian Krah und nicht in eurem Podcast, wo gute Werte vermittelt werden? Aber dieses Oberflächliche von, ach ja, die Faschos oder lange Zeit haben wir gesagt, der Westen super demokratisch liberal, der Osten Deutschlands, die haben ja nur das Problem, nee, in Gelsenkirchen musste auch ein CSD abgesagt werden wegen einer abstrakten Bedrohungslage. Das ist kein West-Ost-Problem, das ist ein gesamtdeutsches Problem. Rassismus und Faschismus und auch die Faschisierung junger Menschen. Und das müssen wir in dieser Tiefe angehen. Das wäre mein Appell in diesem Podcast.
Um nochmal auf die ganze Sache zurückzukommen, als du ja Patent anmelden musstest auf den Namen Stolzmonat. Wie war das für dich, als du realisiert hast, okay, dieser Begriff wird quasi so falsch genutzt, dass ich jetzt wirklich sagen muss, okay, ich muss mir den Begriff quasi eigen machen oder ich muss versuchen, den Begriff so gut zu schützen, wie es geht und das geht eben nur dadurch.
Ich glaube, es war fast schon der stereotypischste, deutscheste Weg, den man gehen kann. Also Marken- und Patentrecht, da geht bei einem Allmann das Herz auf. Bei mir nicht. Es ist total trocken. Es sind ganz viele Schreiben, die da hin und her gehen. Es hat auch nicht diesen. Also es darf auch nicht politisch instrumentalisiert werden, das will ich an dieser Stelle auch betonen. Marken- und Patentrecht sichert einfach eben den Schutz einer Wortmarke, eines Designs, aber auch einer Erfindung. Wenn du jetzt morgen irgendwie das fehlende Puzzleteil findest, damit wir Atommüll endlich sicher entlagern können, dann willst du ja auch darauf bestehen, dass du irgendwie über die nächsten Jahre, vielleicht sogar über dein Leben hinweg davon profitierst, dass du das herausgefunden hast. Und ich habe eben das Markenpatentrecht genutzt, um diese Wortmarke zu schützen vor einer Politisierung, gerade vom rechten Rand. Aber man ist am Ende, also ich bin auf die Aktion stolz, weil wir eben auch Spenden generieren konnten. Aber ich kann nicht sagen, dass ich stolz bin, dass ich mich mal ins Patentrecht ein bisschen eingelesen habe, realisiert habe, ich verstehe da eigentlich gar nichts. Dann habe ich eine Kanzlei kontaktiert und die haben so ein bisschen mir unter die Arme gegriffen und mit mir auch am Ende dieses Widerspruchsverfahren gewonnen. Da geht so die Euphorie ein wenig verloren. Also ich rate allen davon ab, die denken, das wird ihr neues Hobby, sich ein paar Marken zu sichern und anzumelden. Es kostet sehr viel Zeit, es kostet am Ende auch Geld und es ist sehr, sehr trocken. Also so aktivistisch, wie es dann oft jetzt im Nachhinein dargestellt wurde, ist es im Kern überhaupt nicht.
Und jetzt wo quasi der Name Stolzmonat dein eigenes. Wie darf man den Begriff jetzt eigentlich benutzen?
Ja, ich hab ihn nur, also man kann ein Wort nur für kommerzielle Zwecke anmelden. Also wenn du jetzt einen Instagram-Post absetzt und zum Beispiel auch über diese Aktion berichtest, dann könnte ich dagegen niemals juristisch vorgehen. Das finde ich auch gut. Ich schätze das sehr in Deutschland, dass wir solche Freiheiten wie eine Meinungsfreiheit, eine Pressefreiheit, dass man frei sprechen darf, dass wir das aufrechthalten, auch wenn uns das oft nicht passt. Also mir passt das natürlich gar nicht, wenn ein rechter Politiker wie zum Beispiel Maximilian Krah oder auch ein Björn Höcke, wenn die da am 1.6. Unter Stolzmonat etwas posten, weil ich da eben eine reale Gefahr drin sehe. Aber erstmal ist dieser Post an sich, den kann ich nicht verbieten. Da kann ich meinem Anwalt nicht Bescheid geben, hier mach mal da was, nur wenn eben Dinge verkauft werden. Also wenn jetzt ein Online-Shop erstellt wird unter diesem Namen oder T-Shirts unter diesem Namen verkauft, wir haben da in verschiedenen Produktkategorien die Marke angemeldet und gesichert, ein kommerzieller Podcast dürfte auch nicht darunter erscheinen, dann könnt ihr da durchaus ein Schreiben eines Anwaltes eingehen. Ich möchte aber an dieser Stelle betonen, das war nie das primäre Ziel. Also wir haben die Marke nicht angemeldet, um Leute abzumahnen. Da ist auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu holen. Also die 10.000 Euro, die wir letztes Jahr relativ schnell gesammelt haben für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, da haben wir die hingespendet. Die hätten wir also die Summe gar nicht und auch nicht in der Kürze der Zeit zusammenbekommen. Es geht eher darum, dass wir uns absichern, dass uns nachher nicht jemand in die Parade fährt und wir dadurch Geld verlieren und es eben im Zweifel nicht an solche guten, queerfördernden Projekte spenden können.
Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber geredet, okay, so linke und rechte Bubble und dass generell Deutschland halt auch ein Problem gerade im Hinblick auf die Gewalttaten hat, die rechtsextremen Gewalttaten, die ja sehr zugenommen haben. Und wie ist das für dich oder wie fühlst du dich, wenn du politischen Content machst und ja ganz klar gegen rechts stehst? Fühlst du dich dann teilweise davon bedroht oder fühlst du dich auch unsicher oder wurdest du schon mal bedroht deswegen?
Ja, das ist leider Alltag von Menschen, die sich im Internet in irgendeiner Form positionieren. Ich glaube, man muss gar nicht zwangsläufig sich gegen Rechtsextremismus aussprechen. Es reicht vermutlich mittlerweile, wenn man sagt, ich finde Eistee Pfirsich deutlich leckerer als Eistee Zitrone, dass man möglicherweise auch in den Shitstorm reingerät und dann steigert sich ja sowas immer weiter und immer weiter hoch und am Ende erhältst du möglicherweise auch Drohbriefe in physischer Form in deinem Briefkasten. Man kann sich in gewisser Weise ein wenig absichern, auch als Person des öffentlichen Lebens. Ich arbeite zum Beispiel auch eng mit Hate Aid zusammen, die mir da unter die Arme greifen und einem zumindest auch anfangs mal so ein paar Tipps geben können, wie man seine Privatsphäre schützt. Und doch, allein wenn ich solche Kommentare lese, ich bin da mittlerweile abgehärtet, was auch Beleidigungen meiner Person angehen, wenn jemand sagt, er hat eine nervige Stimme oder möchte diese Wörter jetzt nicht reproduzieren, aber auch abwertende Begriffe für queere Menschen. Ja, das lese ich seit 10 Jahren. Also das frustriert einen schon, dass wir immer noch an diesem Punkt sind und dass diese Verrohung der Sprache auch in den letzten Jahren nochmal zugenommen hat, aber mich lässt das erstmal kalt. Gefährlich wird es dann, wenn diese Gewalt eben ins echte Leben überschwappt. Und lange Zeit haben wir immer online und offline so voneinander getrennt, als gäbe es da überhaupt keine Verbindungen dazwischen. Aber das stimmt natürlich nicht. Also die Probleme in der echten Welt lösen merkwürdige Debatten in der Online-Welt aus. Und diese merkwürdigen Debatten in der Online-Welt führen oft zu Hass und Hetze, dann auch wiederum in der realen Welt. Und um sich das mal vorzustellen, ich bin jetzt hier nicht der Zahlen- und Erklärbär in diesem Podcast. Ich möchte ja noch irgendwie einen sympathischen Eindruck hinterlassen. Aber um mal so ein paar Zahlen hier zu nennen. Also in Deutschland wurden laut Polizei im letzten Jahr täglich im Schnitt 8 Fälle von queerfeindlicher Hasskriminalität registriert. Und die Zahl der Straftaten im Bereich sexuelle Orientierung, aber auch im Bereich der geschlechtsbezogenen Diversität, also übergeordnet könnte man sagen, im queeren Bereich, die hat sich seit 2010 fast verzehnfacht. So, wir hatten 2023 fast 1800 Fälle von Hasskriminalität gegen lesbische, schwule, bisexuelle, trans- oder intergeschlechtliche Menschen. Und das ist die Riesengefahr. Also, dass mir jemand mal per Direktnachricht schreibt, du Blöder, und jetzt hier das Schimpfwort deiner Wahl einsetzen, das halte ich am Ende des Tages aus. Mein Gott, und dann wischt man die Nachricht weg. Aber du kommst vom CSD zurück, stehst da an der Haltestelle, hast blöderweise noch einen Regenbogen im Gesicht und das sieht jemand, der dann auch zu deinem Unglück eine ganz andere politische Haltung hat und auf einmal haut er dir eine rein. Und solche Fälle häufen sich. Also letztes Jahr hatten wir 55 Angriffe von rechts auf CSDs, die meistens vereitelt werden konnten, wo nicht immer was Schlimmes passiert ist. Aber diese Gefahr ist eben da und real und sie beginnt. Ja, mit dieser Radikalisierung auch im Netz. Und da müssen wir wachsam sein, ja.
Und findest du, dass diese Radikalisierung und diese schnelle Radikalisierung vor allem, dass wir eben Leute auf Social Media haben, die aber in der rechten Bubble sind und dadurch auch so Hass und Hetze verbreiten?
Es gibt viele rechtsextreme InfluencerInnen in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit. Wir haben das im letzten US-Wahlkampf gesehen, was für eine unglaubliche neue Medienmacht da entstanden ist. Also ein Donald Trump, der auch auf Influencer gesetzt hat, Influencer-Podcaster wie zum Beispiel Joe Rogan, die ein Millionenpublikum erreichen. Und diese Gefahren haben wir in Deutschland lange Zeit unterschätzt. Also welche Relevanz eben auch solche digitalen Creator haben. Wenn ein Politiker oder eine Politikerin im Wahlkampf ist, dann sieht der normale Tagesablauf so aus, dass die wahrscheinlich schon um 6 Uhr in der ersten Radiosendung sind und dann kommt hier eine Live-Schalte, dann hast du hier noch einen Fernsehauftritt, dann werden irgendwie zwei Events, Wahlkampfveranstaltungen besucht und abends sitzt man bei Lanz und diskutiert über halt das Thema, was dann den Wahlkampf dominiert. So, und dann gehen die schlafen. Aber da war lange Zeit keinen Platz für, ich spring mal vor die TikTok-Linse, wir laden mal junge InfluencerInnen ein, weil die eben auch relevant sind. Das hat man jetzt beim letzten Wahlkampf hier in Deutschland zum ersten Mal verstärkt gemacht. Sogar der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf einmal Influencer eingeladen und mit denen in Anführungszeichen lustige, coole TikTok-Tänze gemacht. Man muss leider sagen, die Rechten und gerade auch autokratische Kräfte, die sind da schon besser aufgestellt. Die waren früher da, die haben mehr Erfahrung, die schätzen ihr Vorfeld, ihr InfluencerInnen-Vorfeld mehr als andere Parteien und haben auch engere Verbindungen zu diesen. Und ja, das ist eine Riesengefahr und ich hoffe, dass wir spätestens seit der letzten Bundestagswahl, bei der wir auch gesehen haben, gerade wie junge Menschen, sowohl von einer Linkspartei, aber auch von einer AfD, durch Social Media zu einer Wahlentscheidung mit beeinflusst wurden, dass auch das, diese Erkenntnis ist nicht die alleinige, der alleinige Grund für so eine Wahlentscheidung, aber es ist eben einer von vielen Gründen, auch bei älteren Generationen angekommen ist. Da habe ich hier heute, glaube ich, das falsche Publikum in diesem Podcast. Wir richten uns ja eher an junge Menschen, aber wenn auch ein paar der älteren Generationen zuhören, wir müssen das leider, was da auf TikTok passiert, ernst nehmen. Das sind nämlich nicht nur Katzenvideos.
Also würdest du sagen, dass Social Media schon sehr wichtig ist für den Wahlkampf?
Ja, nicht, also nicht als alleiniger Grund und auch, ich möchte unsere Generation oder ich kann unsere Generation gar nicht überschätzen und erhöhen. Wir machen dann doch eine relativ kleine Gruppe der WählerInnen aus. Also bei der letzten Bundestagswahl waren die 18- bis 29-Jährigen, also alle WählerInnen unter 30, haben 13% der gesamten WählerInnen ausgemacht. So, mal zum Vergleich, alle Menschen über 50 waren fast 60%. Und die werden in ihrer politischen Meinungsbildung nicht primär auf einer Plattform wie TikTok erreicht. Komma, aber auch die sind in Teilen auf TikTok. Meine Oma hat zum Beispiel auch TikTok. Und also es ist nicht so, dass da nur die 16- bis 24-Jährigen hängen. Und man kennt das ja auch aus den furchtbaren, in Anführungszeichen, furchtbaren Familien-WhatsApp-Gruppen. Ich finde das ja schön, wenn man einen familiären Zusammenhalt hat, aber als junger Mensch weiß man, da jedes zweite Bild, was da irgendwie von Verwandten reingeschickt wird, ist dann doch eher so ein Minion-Facebook-Foto, mit dem man nicht viel anfangen kann. Aber auch da werden auf einmal TikToks reingeschickt und dann schicken das Familienmitglieder, die leiten das immer an alle ihre Kontakte weiter. Ich weiß gar nicht, warum die denken, dass jede Nachricht ein Kettenbrief ist, aber die machen das ganz oft, so wie oft ich schon auch von meiner Mutter oder meiner Großmutter irgendein weirdes Video weitergeleitet bekommen habe. So, also Dinge, die zuerst bei TikTok stattfinden, dann lädt sich das irgendein 50-Jähriger mal runter und schickt das über seine WhatsApp-Kontakte in die Welt hinaus, dann sehen das auch diese großen Wählergruppierungen. So, deswegen dürfen wir auf keinen Fall, und wir sehen ja auch keinen Grund zur Annahme, dass Social Media jetzt in den nächsten Jahren an Relevanz verliert. Es gibt die Mutigen auch in unserer Generation, die irgendwann sagen, Handy weg und ich lösche alle Apps. Aber das ist nicht der Trend der Allgemeinheit. Und eben, wenn man im Kalender schon schafft, irgendwie in einer Woche 10 Wahlkampfveranstaltungen einzutragen, dann muss man irgendwo auch noch die Zeit haben, mal hier und da in einen Podcast zu gehen, mal hier und da mit einem TikToker zu sprechen und ja zumindest im Ansatz sich mal mit den Themen und Sorgen der jungen Generation zu beschäftigen und die auch dann im digitalen Raum zu kommunizieren. Das auch so ein Gefühl der wir sehen euch gar nicht, ihr seid uns völlig egal, dass dem so ein bisschen was entgegengesetzt wird.
Und was findest du, welche Parteien müssten da beim Thema Wahlkampf auf Social Media nachlegen und welche und bei welchen würdest du sagen, okay, die sind schon ganz gut bei der Sache eigentlich?
Ja, man kann das vereinfacht, sehr vereinfacht eigentlich von den Rändern, den linken und rechten Rändern bis in die Mitte ganz gut so über einen Kamm scheren, also an den Rändern. Da haben wir im Bundestag die Linkspartei auf der einen Seite und auf der anderen Seite die AfD. Beide Parteien sind social medial relativ stark aufgestellt. Wir erinnern uns an diesen unglaublich TikTok-zentrierten Wahlkampf der Linkspartei, die noch Anfang Januar bei 3% standen. anderthalb Monate vor der Wahl und eigentlich niemand damit gerechnet hat, dass die am Ende überhaupt über die 5% kommen. Naja, die haben auch radikal in eben vertikale Videoinhalte auf Plattformen wie TikTok investiert und eine ganz für sie eigentlich neue Wähler, in dem Fall sogar Wählerinnengruppe erreicht, nämlich junge Frauen. Also vor allem Frauen im Alter von 18 bis 24 Jahren, von denen wahrscheinlich jede zweite Minimum Heidi Reicheneck auf TikTok folgt. Also der Parteichefin und damals Spitzenkandidatin der Linkspartei. Ja, das hat funktioniert, aber eben auch die AfD, die von Anfang an da war, weil sie keine andere Wahl hatte. Das muss man ja auch dazu sagen. Die AfD wurde, wie ich auch in Teilen finde, zu Recht nicht so regelmäßig in Talkshows eingeladen, wie es mit anderen VertreterInnen von den demokratischen Parteien geschah. Das heißt, die AfD war darauf angewiesen, auf Plattformen wie TikTok, Telegram und Co. eine Reichweite aufzubauen. So, also die beiden machen das eigentlich schon ganz gut. Und wenn man dann immer mehr so in Richtung Mitte geht, also am Ende kommt man dann bei der Union und auch bei der SPD aus, da sehe ich bei beiden Parteien noch ordentlich Potenzial nach oben. Die haben auch so, also die können sich bisher noch nicht ganz lösen von einer gewissen Medienarroganz, aber auch von so einem altertümlichen Begriff. Also die auch TikToks von Philipp Amthor, der im Wahlkampf ja auch so für die digitale Abteilung ein bisschen zuständig war, die haben nicht wirklich gezogen. Ich fand die lustig. Ich gucke mir sowas gerne mal an einem Freitagabend an. So das, also ohne das jetzt hier politisch wertend zu meinen, aber ich finde Philipp Amthor ab und an auf TikTok schon witzig. Aber wirklich gefruchtet hat das dann in der breiten Masse nicht. Also ich glaube vor allem, die Sozialdemokraten und die Union, die wären ganz gut darin, beraten, sich mal externe, ich mach's nicht, auf keinen Fall, ich halte mich da raus, aber es gibt andere, auch junge Leute, alleine wenn man sich mal einen Praktikanten oder eine Praktikantin da hinsetzt und mal einen Tag lang die nicht nur einen Kaffee kochen lässt, sondern sagt, pass mal auf, du kennst dich doch ja aus mit TikTok, magst du uns mal irgendwie zwei, drei Videovorschläge geben? Das kann am Ende viel mehr wert sein, als da irgendeine riesen etablierte Agentur mit Unsummen von Geld zu engagieren, ja, die dann so eine künstliche, weirde Kampagne haben, die überhaupt nicht authentisch ist und wo wir beide direkt weiter scrollen. Also warum sollen wir das? Wir sehen doch schon, das habt ihr bezahlt. Da steckt keine Seele, kein menschliches Gefühl mehr dahinter. Ja, also Union und SPD haben da, glaube ich, noch Aufholbedarf.
Wo wir gerade eh bei dem Thema Wahlkampf sind und wir auch gerade vorhin schon beim Thema so Jugendliche und sind wir ja immer noch gerade. Findest du, dass Newsfenster, so wie du einer bist, die ja vor allem auf TikTok und Insta vertreten sind, so die Hauptnachrichtenquelle für uns junge Menschen vor allem sind und dass das auch so dass das auch Nachrichtensendungen, diese klassischen Nachrichtensendungen wie zum Beispiel die Tagesschau überholt hat?
Schwierig. Also die Tagesschau, muss man ja fairerweise sagen, ist auch auf TikTok schon sehr lange unterwegs, mit einer ziemlich guten Reichweite und auch einem sehr gut durchdachten, ausgeklügelten Konzept. Die würde ich gar nicht mal, also die klassische Tagesschau im linearen Fernsehen, ja, steht im Kontrast zu Newsfluencern, aber die Tagesschau selbst geht ja einen ähnlichen Weg. Die haben sich auch Gesichter rangeholt, es sind immer feste Gesichter, die mal minimal alle paar Jahre wechseln, aber im Endeffekt schaut man da eigentlich auch öffentlich-rechtlichen NewsfluencerInnen zu. Was wir sehen, zum Beispiel im Reuters Digital News Report aus dem letzten Jahr, jetzt kommt hier wieder der Fakten- und Erklärbär. Ich mache es ganz kurz, aber daraus können wir entnehmen, dass 60% der 18- bis 24-Jährigen sich regelmäßig Nachrichtenvideos in sozialen Netzwerken anschauen. Ob das die Primärquelle ist, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass dort immer mehr junge Leute vor allem ihre Zeit verbringen, dass immer weniger junge Leute lineares Fernsehen auch in der Intensität, in der Dauer schauen, wie das Generationen vor ihnen getan haben. Und jeder von uns kennt das, wenn man irgendwie abends auf dem Klo sitzt und sich fragt, wie kann ich eigentlich seit einer Stunde hier schon wieder am Handy scrollen? Und da müssen diese Inhalte stattfinden. Also ich würde das gar nicht als Konkurrenz zu klassischen Nachrichtenformaten sehen. Wir brauchen weiterhin eine Tagesschau, wir brauchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und öffentlich-rechtliche Nachrichten. Aber wir müssen soziale Netzwerke mit gutem Content fluten. Das hat ja der Berater von Trump, Steve Bannon, ehemaliger Berater von Trump, ein sehr, sehr, sehr rechter, weirder, unangenehmer Typ. Aber der hat mal gesagt, flood the zone with shit. Also mit mit Scheiße den Raum fluten. Und genau das hat Trump getan bei seiner ersten, in seinem ersten Wahlkampf und auch jetzt im letzten Wahlkampf. Man weiß ja schon gar nicht mehr, wenn er heute was sagt, ob man darauf reagieren soll, weil er morgen wieder was ganz anderes sagt. Und wir müssen zu dieser Flut irgendein Gegenkonzept entwickeln. Und wir haben gesehen, nur Qualität funktioniert nicht. Wir brauchen auch Quantität. Also wir müssen TikTok und Co. fluten mit guten Inhalten. Und ich freue mich, wenn da NewsfluencerInnen und Nachrichtenhäuser aufeinander zugehen, sich die Hand geben, überlegen, wie sie zum Beispiel gemeinsam Nachrichten weiterverbreiten können. Das ist, glaube ich, im Interesse aller und im Interesse auch einer freien demokratischen Grundordnung. Das wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein, da einen Weg zu finden, diese alte und neue Medienwelt so zu verbinden, dass beide Seiten halbwegs happy am Ende des Tages schlafen gehen können.
Du hast ja auch die Gen-Z-Tauglichkeit der verschiedenen Parteien bei uns getestet, ne?
Ja.
Wie Gen-Z-tauglich sind denn jetzt unsere Parteien und bei welchen gibt es da noch Nachholbedarf?
Man unterschätzt, wie viel auch gerade ältere PolitikerInnen mitbekommen durch zum Beispiel ihre Kinder. Ich konnte Saskia Esken interviewen in dieser Reihe. Also ich habe jede demokratische Partei vom Wahlkampf, bin ich immer so ins Parteibüro gefahren und die haben mir dann da einen Politiker oder eine Politikerin hingestellt, meistens so aus dem eher Spitzenpersonal, weil sie auch ein Interesse daran hatten, irgendwie gut rüberzukommen und dass das Reichweite bekommt. Und ich habe dann denen genau die Gen-Z-Fragen gestellt, so wie viel Aura haben Gaslieferungen aus Russland oder kommt eine Dönerpreisbremse, habe ich Saskia Esken gefragt. Und sie zum Beispiel hat, finde ich, ziemlich cool drauf reagiert. Und so ein Begriff wie Aura oder auch Cringe, die kannten die. So, das ist nicht, dass die komplett unterm Stein leben. Ich glaube, vieles kommt eben von den eigenen Kindern. Oder wenn man sich dann mal mit der innerparteilichen Jugendorganisation auseinandersetzen muss, da greift man, glaube ich, auch einiges ab. Aber natürlich, also manche Wörter musste man dann doch durchaus erklären. Was mich total verwundert hat, Heidi Reichenegg, die, glaube ich, die jüngste war von allen, die ich interviewt habe und ja eher so als progressive, offene, moderne Kandidatin wahrgenommen wurde, die hatte eine Handy-Klapphülle. Weißt du, diese klassischen, mein Vater hat, ich habe auch in dem Interview stand ich neben, ich habe gesagt, mein Vater hat auch so eine. Mhm. Wenn die das Handy erstmal so einen Meter weit weghalten müssen, will es ja auch kein Altersshaming machen. Das muss man tun, sonst kann man oft nichts mehr sehen. So, aber wir kennen diesen Move, wenn man Muttern mal irgendwas zeigen will und dann das Handy erstmal genau so einen Kilometer weit weggehalten wird, aber vorher noch diese Klapphülle, so eine Lederklapphülle mit Magneten aufgeflitscht wird. Und genau so ein Ding hatte Heidi Reichenegg.
Wie bitte? Ja, wo dann noch so Slots für Karten drin sind.
Genau, genau. Du hast es. Ja. Die Zeit hatte auch letztens einen Post gemacht, so würden Politiker als Handyklapphüllen aussehen. Kam auch super an. Das ist ein gutes Beispiel, zum Beispiel wie ein altes Nachrichtenhaus, also Traditionsnachrichtenhaus, wie die Zeit aber auch mit der Zeit gehen kann. Naja, und ich muss gestehen, das war Gott sei Dank am Ende des Interviews, aber das hat mich total rausgebracht, weil ich nur noch mir die Frage gestellt habe, wie kann das sein, dass Heidi Reichenegg eine Klapphülle, also will das ja gar nicht shame, jeder kann eine Klapphülle haben, aber ich hätte das wirklich bei ihr nicht erwartet. Saskia Esken hat keine Klapphülle, aber also wo jetzt aber der größte Nachholbedarf ist, ich glaube, bei allen, gerade auch bei den Regierungsparteien, die wir jetzt aktuell haben, SPD und Union, gibt es einen Nachholbedarf, was so wirklich das Ernstnehmen junger Themen angeht. Im Wahlkampf waren die Themen der Migration, aber auch die Wirtschaftsthemen, die dominiert haben. Das sind nicht primär die Leute wie uns interessieren. Also wir wollen wissen, können wir überhaupt noch ein Haus bauen? Wie sieht es eigentlich mit bezahlbarem Wohnraum aus? Warum lebe ich mit 8 Leuten in einer Dreier-WG? Warum zur Hölle kostet mittlerweile der Döner 8,50 Euro? Aber auch, ist die Rente sicher? Lohnt sich das eigentlich? Ich stehe hier dann in jungen Jahren davor, in die Arbeitswelt einzusteigen und am Ende weiß ich gar nicht, ob ich davon mein Leben lang leben kann. Und diese Fragen wurden sowohl im Wahlkampf als auch im Koalitionsvertrag ziemlich ignoriert und immer mal wieder so salopp am Rande erwähnt. Auch globale Krisen, eine Klimakrise, das sind Themen, die weiterhin junge Menschen interessieren, die aber gar nicht stattgefunden haben. Und eine Saskia Esken, ein Friedrich Merz, die müssen nicht, oder jetzt, also Esken komme ich immer noch drauf, wie ich sie interviewt habe, sagen wir mal ein Lars Klingbeil für die SPD und ein Merz oder eine Doro Bär, eine Klöckner bei der Union. Ich erwarte nicht von denen, dass sie jetzt jeden Tag eine Stunde auf TikTok rumscrollen. Im Gegenteil, ich glaube, da würde das Land auch untergehen. Das können wir von einem Bundeskanzler nicht erwarten. Aber dass sie mal ansatzweise versuchen, intensiver auf die Fragen und die wichtigen Zukunftsfragen junger Menschen einzugehen, auch wenn wir gerade noch eine sehr kleine Wählergruppe sind, irgendwo sind wir ja dann doch die Zukunft. Ob mit Klapphülle oder ohne, ist mir auch wurscht, aber uns mal zuhören, Leuten auch wie dir und die diesen Podcast hören, mehr Beachtung schenken und nicht alles immer unter so einem Finanzierungsvorbehalt oder wir setzen da eine Kommission ein. Nee, wir erwarten auch mal schnelle Antworten darauf, wie das eigentlich ist mit dem Klimageld, mit den Wohnungen. Wird das bezahlbarer? Wie ist das mit der Rente? So, und wenn sie es dann noch schaffen, die Antworten vertikal in einem TikTok aufzubereiten, und nicht um den heißen Brei herumzusprechen, ja, da tun wir, glaube ich, dann wirklich einiges für eine Demokratieförderung. Das ist mein zweiter Appell hier in dem Podcast.
Ich würde sagen, das war ein sehr schönes und ein sehr gutes Schlusswort tatsächlich. Erstmal Fabian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir ein bisschen über das Thema zu quatschen.
Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht.
Ey, genau richtig. So mehr, desto besser, wirklich.
Wunderbar.
Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Möchtest du den Leuten vielleicht noch sagen, wo man dich so überall finden kann?
Ja, also erstmal die gerade hier zuhören und noch nicht euch und Salon 5 überall folgen, tut das bitte. Das ist ein großartiges Projekt, das ich seit jetzt schon mehreren Jahren auf dem Schirm habe und immer gerne mir anschaue. Und wer von mir erstaunlicherweise noch nicht genug bekommen hat nach diesem Podcast, kann mir gerne bei Instagram oder TikTok folgen. Da heiße ich auch einfach Fabian Grischkat. Schaut mal vorbei, aber kein Muss, vor allem Salon 5 abonnieren.
Ja, und da komme ich auch mal direkt zur Eigenwerbung, ne? Und unsere Podcasts könnt ihr auf Spotify und in unserer Salon 5 App hören. Tschüss, Leute!
Salon 5. Geld, Macht und Leben.